Jetzt sind wir bereits beim letzten Teil unserer Reihe über das ABC der Mission. Zuerst sprach Paulus über die Unterstützung im Gebet für die Mission, auch für seine persönliche Gebetsunterstützung. Und danach erklärte er, dass wir die Gelegenheiten nutzen sollen, die sich uns bieten, das Evangelium weiterzusagen. Und in dem Vers, den wir heute anschauen miteinander, sagt er, wie wir das tun können, wie wir das Evangelium weitergeben können. Nüchtern betrachtet ist ja die Verkündigung des Evangeliums eine eher schwierige Angelegenheit. Paulus sagte das einmal so: Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Also wir sollen den Menschen etwas erklären, was sie für unsinnig halten. Wir sollen ihnen verständlich machen, dass das, was sie für unsinnig halten, nicht unsinnig ist, sondern das Größte und Gewaltigste, was man im Leben überhaupt erfahren und begreifen kann. Und bestimmt seid ihr mit mir einverstanden, dass das keine einfache Aufgabe ist. Aber weil ihr hier drin sitzt, seid ihr der Beweis dafür, dass es nicht unmöglich ist. Es ist also möglich, Menschen, die zuerst diese Botschaft als unsinnig anschauen, ihnen zu helfen, dass sie verstehen, dass es das Größte und Gewaltigste überhaupt ist, was es im Leben geben kann. Die Reaktionen der Menschen sind verschieden auf die Botschaft des Evangeliums. Als Paulus in Athen auf dem Areopag sprach, geschah Folgendes. Als Paulus von der Auferstehung von den Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt von dir hören. Die einen lachen und spotten, andere wollen mehr wissen und leider können wir an den Menschen nicht ansehen, ob sie positiv auf das Evangelium reagieren werden, ob sie Interesse zeigen. Wenn ich das erkennen würde, dann würde ich mich natürlich vor allem mit den Menschen beschäftigen, von denen ich weiß, die wollen sich damit beschäftigen. Ich glaube, es würde jeder von uns machen, wir sind auf Effizienz getrimmt. Und dann sagen wir, ja, die eh nichts wissen wollen und ablehnen, was will ich mich da aufhalten? Aber wir sehen es den Menschen nicht an. Und es kann sogar sein, dass Menschen, von denen wir denken, die würden nie und nimmer überhaupt nur auf das Evangelium ansprechen, können die Menschen sein, die offen sind. Wir wissen es nicht. Nun, Paulus sagt deshalb, weil das nicht so einfach ist, verhaltet euch weise im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Das haben wir ja letzten Sonntag miteinander genauer angeschaut. Und was wir in der Begegnung mit andersgläubigen und andersdenkenden Menschen, auf was wir da achten sollen, erklärt Paulus im nächsten Satz, den er schreibt, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Und das wollen wir jetzt miteinander heute genauer anschauen. Eigentlich erscheint es ganz selbstverständlich, dass wir in der Begegnung mit Menschen freundlich sind. Eigentlich auch wenn auch Nicht-Christen ist so ein Usus, eigentlich ist es gut, wenn wir freundlich im Umgang sind. Doch wie so manches in unserem Leben, in der Theorie und in der Überzeugung einfach ist, ist im praktischen Leben oft schwieriger. Ein Land lässt sich theoretisch einfacher führen als in der Praxis. Ein Fußballspiel lässt sich am Fernseher einfach gewinnen, als wenn ich selber auf dem Feld stehe. Wenn wir wegen unseres Glaubens angegriffen und verspottet werden, wenn Menschen uns beschimpfen und verletzen und das zu Unrecht, dann wird es schwierig, freundlich zu bleiben. Der alte Adam meldet sich, er will zurückschlagen und sich rächen. Sind die Leute mit uns freundlich, ist es einfach, freundlich zu bleiben. Aber wenn sie uns ungerecht und unfreundlich behandeln, dann ist das für uns eine unglaublich große Herausforderung. Natürlich weiß Paulus, von was er hier spricht. Er selber wurde unzählige Male gedemütigt, beleidigt, geschlagen, verspottet. Also Paulus sagt uns das nicht als Theoretiker, der theoretisch weiß, wir sollten freundlich sein, sondern er sagt das als einer, der selber immer wieder in solchen Situationen, sich behaupten muss. Und den Christen in Korinth schreibt er, man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Paulus weiß genau, von was er spricht. Es ist ihm auch nicht immer leicht gefallen, ruhig und freundlich zu bleiben. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte eine solche Situation. Paulus sprach vor dem Hohen Rat und der hohe Priester befahl, den Paulus auf den Mund zu schlagen. Wenn ich nur schon daran denke, das schaudert mich schon. Auf den Mund zu schlagen, müsst ihr euch das mal vorstellen, das war nicht ein Klaps auf den Mund, sondern wenn der Hohepriester sagt, man soll ihn auf den Mund schlagen, dann war das dann ein gewaltiger Schlag auf den Mund. Könnt ihr euch vorstellen, wie das schmerzt. Ananias hieß er, dieser Hohepriester. Verständlicherweise reagiert Paulus hier unglaublich heftig. Er sagt, dich wird Gott schlagen, du scheinheiliger Mensch. Du weiß getünchte Wand. Im Namen des Gesetzes sitzt du über mich zu Gericht, doch du selbst missachtest das Gesetz, indem du mich schlagen lässt. Da haben wir gemerkt, das war natürlich eine unglaubliche Demütigung in aller Öffentlichkeit. Wenn wir das Evangelium verkündigen, ist die Freundlichkeit von größter Bedeutung. Denn eine Botschaft besteht nicht nur aus den richtig gewählten Worten. Unsere Mimik, unsere ganze Körperhaltung, alles vermittelt diese Botschaft. Wir können mit unserer Haltung, mit unserer Stimme etwas unterstreichen oder wir können es durchstreichen. Der Volksmund hat für diese Tatsache Redewendungen hervorgebracht. Der Ton macht die Musik. Eben nicht nur das Wort. Oder wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wir wissen, dass Kommunikation, Vermittlung von Information nicht nur etwas von Worten ist, sondern ganzheitlich geschieht. Manchmal verstehen Menschen nicht, was wir inhaltlich erklären, aber sie realisieren, ob wir freundlich oder ärgerlich sind. Wenn wir von der Liebe und vom Gericht Gottes sprechen, ist es wichtig, dass unsere ganze Haltung von Zuneigung, Freundlichkeit und Respekt gezeichnet ist. Das Evangelium der Versöhnung mit Gott soll nicht nur unter Verwendung von den richtigen Worten erklärt werden, sondern es soll auch durch die Art, wie wir es sagen, vermittelt werden. Und nun ist die Frage für uns, wie wir das tun können. Und uns dabei nicht als Heuchler vorkommen, das ist ja für uns immer so wichtig, keine Heuchler zu sein, das ist auch wichtig. Also Heuchler, die nur freundlich sind, weil sie freundlich sein müssen, aber am liebsten würden sie dem Gegenüber das Genick brechen. Aber wir bleiben freundlich, weil wir freundlich sein müssen. Oder wie die Jünger reagieren wollten. Als sie auf der Durchreise nach Samaria waren und dann hat man ihnen nirgends zugelassen, dass sie übernachten, weil sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Und dann wurden die Jünger dermaßen sauer, dass sie zu Jesus sagten: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Die Jünger. Feuer vom Himmel, Jesus, komm, wir zeigen es denen. Wir sind die Stärkeren. Wir zeigen es denen, dass sie sich nicht ungestraft uns so behandeln dürfen. Ja, das würden wir doch, wenn wir ehrlich sind, manchmal auch gern tun. Es den anderen zeigen. Zeigen, dass wir in Wirklichkeit stärker sind. Aber Jesus hatte die Jünger zurechtgewiesen. Natürlich hat er das nicht zugelassen. Aber die Frage, die wir ohne zu heucheln freundlich sein bleiben können, die möchte ich euch noch beantworten. Dazu kann ich euch so einen Gedankenreflex mit auf den Weg geben. Und dazu möchte ich mal Corina schnell bitten, dass sie nach vorne kommt. Sie weiß von ihrem Glück eigentlich nichts, oder? Und ups, jetzt habt ihr gesehen, das ist ein Reflex. Ich habe ihr gar nichts gesagt, sie hat nicht gewusst, was jetzt auf sie zukommt. Das ist der Reflex. Es fliegt etwas und zack, packt sich zu. Und so können wir auch Gedankenreflexe haben. Das heißt, Gedanken, die so uns in Fleisch und Blut übergehen, dass wenn wir in eine Situation kommen, dieser Gedanke automatisch hochkommt. Ohne dass wir überlegen müssen, jetzt muss ich an das denken, sondern er kommt einfach. Für mich ist so ein Gedankenreflex, ist der Gedanke, wenn ich von der Liebe Gottes höre, dann ist mein Gedankenreflex, dass ich Jesus am Kreuz denke, weil das der Liebesbeweis Gottes schlechthin ist. So gibt es mir immer einen Reflex, eine Zuordnung der Liebe Gottes, ist immer bei Christus. Und so gibt es Gedankenreflexe. Und so möchte ich euch drei Gedankenreflexe mitgeben. Ihr könnt die anders formulieren, ihr könnt andere haben. Natürlich sollen sie biblisch sein, der Wahrheit entsprechend. Aber vielleicht ist euch eine andere Formulierung hilfreicher. Aber es ist wichtig, dass wir solche Gedankenreflexe haben. Also der Gedanke 1, auch für diesen Menschen, der mich jetzt beleidigt hat, ist Jesus am Kreuz gestorben. Mit anderen Worten, auch dieser Mensch wird von Gott geliebt. Das ist der eine Gedankenreflex. Du kannst ihn formulieren, wie du willst. Der zweite Gedankenreflex ist, hätte mich Jesus nicht erlöst, würde ich mich vielleicht genauso verhalten. Wäre ich nicht erlöst, wäre ich vielleicht genauso. Und der dritte Gedankenreflex, den ich auch wichtig finde, Gott wird zum Rechten schauen, er wird alles regeln. Ich muss mich nicht selber rächen, Gott wird zum Rechten schauen. Wenn du diese Gedanken verinnerlichst, und das macht man durch Wiederholen und Üben, das kannst du machen, wenn du in der Migros oder im Coop oder wo auch immer an der Kasse stehst und es geht nicht vorwärts, dann kannst du mal denken, auch diese Kassiererin, die jetzt nicht vorwärts kommt, auch für sie ist Christus gestorben. Ihr könnt euch an einfachen Modellen diese Gedanken wie in Fleisch und Blut übergehen lassen, dass wenn dann etwas Krasses kommt, der Reflex funktioniert. Und wenn du diese Gedanken verinnerlichst, dann werden sie hochkommen, wenn es nötig ist. Dieser Reflex wird funktionieren. Und du wirst bestimmt anders und freundlicher reagieren. Da bin ich überzeugt. Nun gibt es Leute, die meinen, wenn man freundlich ist, dann könne man das Evangelium gar nicht mehr richtig verkündigen. Von Gericht und Hölle könne man dann nicht mehr sprechen, denn das wäre ja nicht freundlich. Doch, man kann freundlich über das ganze Evangelium sprechen. Und das sollen wir auch. Paulus sagt, eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz gewürzt sein. Salz macht Speisen bekanntlich schmackhaft. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in die blöde oder unangenehme Situation gekommen seid, ein Brot zu bekommen, das nicht gesalzen ist. Das ist fast nicht essbar, fast nicht genießbar. Also ich gebe es dann den Schwänen, ich weiß zwar auch nicht, ob die das dann gern haben. Es braucht nur wenig Salz und dann ist das Brot super und wenn das wenige Salz fehlt, kann man das nicht mehr essen. Ist für nichts zu gebrauchen. Und Jesus sagt sogar, dass wir das Salz der Erde sind. Ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Wir nehmen dem Evangelium das Salz, wenn wir alles, was uns unangenehm scheint, weglassen. Wenn sich die Botschaft des Evangeliums darin erschöpft, dass wir den Menschen sagen, dass Gott gut ist und dass wir ein besseres Leben haben, dann haben wir kein Salz mehr in der Botschaft. Dann verliert das Evangelium seine Kraft. Gott ist tatsächlich ein guter und liebender Vater, das dürfen wir laut sagen. Aber er ist auch heilig und er ist gerecht und er wird richten und verurteilen. Wir Menschen sind eben nicht gut, sondern wir haben die Erlösung durch Jesus Christus bitter nötig. Diese Inhalte dürfen nicht verschwinden. Freundlich sein bedeutet nicht, dass wir das Evangelium verändern. Nein, wir rütteln sogar heftig und kräftig an den Gedankengebäuden, an denen Menschen sich festklammern. Denn jeder Mensch hat ein Gedankengebäude, eine Erklärung für sein Leben. Jeder Mensch hat bewusst oder unbewusst eine Erklärung, wieso das er lebt, ob er sie kennt oder nicht, aber daran klammert er sich fest. Man kann nicht ohne Erklärung leben. Also in dem Sinn ist jeder Mensch gläubig, jeder Mensch glaubt an etwas. Und leider sind diese Gedankengebäude oft Luftschlösser, die der Wirklichkeit nicht standhalten. Glaubt man, dass mit dem Tod alles fertig ist, und das wollen heute viele glauben, so wird dieser Mensch spätestens nach dem Tod mit der Tatsache konfrontiert, dass seine Persönlichkeit nicht tot ist. Schockiert wird er realisieren, dass seine Persönlichkeit nicht ausgelöscht ist, dass es jetzt doch weitergeht. Freundlich mit Salz gewürzt, versuchen wir, diese falschen Gedankengebäude zu zerstören und mit den Tatsachen des Evangeliums zu ersetzen. Paulus sagt das selber, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Also wir haben keine Gewehre, Pistolen und Laser und weiß ich was alles. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Es geht darum, diese Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Und deshalb ist Verkündigung und Diskussion und Gespräch so etwas Zentrales in der Verbreitung des Evangeliums, weil Worte, weil Verkündigung sich an den Verstand des Menschen richtet und dort seine Gedankenwelt beeinflusst. Wir sollen so sprechen, dass das, was wir sagen, für die Zuhörer von Bedeutung ist. Wir müssen deutlich sein in dem, was wir sagen. Und oft war ich schon erstaunt, wie Christen von einem Vortrag begeistert waren, weil sie fanden, der war total evangelistisch. Stimmt, der Referent hat klar gesagt, um was es geht, wenn man schon vorher gewusst hat, um was es geht. Und wenn man diese Floskeln kennt, die man kennt, wenn man Christ ist. Doch jemand, der vom Evangelium keine Ahnung hat, der konnte nicht verstehen, um was es hier ging. weil das Eigentliche nicht klar und deutlich gesagt wurde, nur angetönt, so dass wir Gläubigen genau verstehen, um was es geht, aber einer, der noch nichts vom Evangelium weiß, das nicht zuordnen kann. Die Worte sollen und dürfen beißen. Das heißt aber nicht, dass ich immer das ganze Evangelium erklären muss. Manchmal genügt es, wenn ich einen Gedanken weitergebe, so eine Zeitbombe setze in der anderen Gedankenwelt, wo der andere drüber nachdenkt. Oder wenn ich meinem Gegenüber eine Frage stelle. Es geht nicht darum, meine eingeübten Sätze über das Evangelium loszuwerden, egal ob der andere etwas damit anfangen kann oder nicht. Wir sollen und müssen angemessen antworten. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Jesus selber gibt dafür hervorragende Beispiele. Einmal fragt ihn einer, wie er das ewige Leben bekommen würde. Und nun antwortet Jesus nicht: Tu Buße und glaube, dass ich der Sohn Gottes bin, dann wirst du ewiges Leben haben. Das wäre ja eine direkte Antwort gewesen. Sondern Jesus stellt ihm eine Frage. Was steht im Gesetz, was liest du dort? Das war nämlich einer, der Jesus provozieren wollte. Eigentlich wollte er keine Antwort, keine gute Antwort von Jesus. Er wusste sowieso, dass er das ewige Leben hat, meinte es zu wissen. Und so stellt ihm Jesus nun diese Frage und erzählt ihm nachher eine Geschichte. Und ein anderes Mal kommt ein Mann in der Nacht zu ihm und gleich nach der Begrüßung sagt Jesus direkt und frontal: Ich sage dir, hat gar nicht danach gefragt, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das war ein Mann, der ehrlich nach der Wahrheit suchte. Jesus verhält sich ganz anders, da müsst ihr mal die Evangelien auf das aufmerksam lesen. Er verhält sich ganz anders Menschen gegenüber, die nach der Wahrheit suchen, als gegenüber Menschen, die irgendein anderes Ziel verfolgen. Jesus hat keine Standardsätze, wie er ein Gespräch beginnt oder führt. Jesus geht einfach auf die Menschen ein und holt sie dort ab, wo sie stehen. Und es gibt eben keine Standardantworten. Jeder Mensch beschäftigt sich mit anderen Fragen. Und wer sich öfter auf Gespräche einlässt, weiß, wie schwierig es sein kann, ein Gespräch auf die wichtigen Themen zu lenken und auf die zentralen Fragen des Lebens und Glaubens. In der Apostelgeschichte haben wir auch sehr hilfreiche Beispiele der Verkündigung, die freundlich und mit Salz gewürzt ist und die gegebene Situation aufnimmt. Ein Beispiel möchte ich hier hervorheben. Es ist Paulus in Athen. Paulus sah sich in Athen um, empört und erschüttert, stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und Paulus begann auf den Straßen zu predigen, zu erzählen von Gott. Und dann kamen Gelehrte auf ihn zu und sagten: Das ist noch interessant, was du erzählst, komm doch auf den Areopag und sprich dort vor uns. Paulus hat natürlich zugesagt, große, super Gelegenheit, geht auf den Areopag. Und jetzt könnte man eigentlich denken, dass Paulus jetzt loslässt, dass er seinen Frust loslässt, seine Erschütterung Raum lässt. Dieser Götzenkult in Athen, diesen grässigen Götzenkult, den ihn fast schmerzte. Und dass er ihnen sagt, dass das alles nichts taugt, um dann ihnen zu erklären, dass Jesus der wahre Gott ist, der über allen Göttern Griechenlands steht. Aber Paulus beginnt mit einem Kompliment. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Unglaublich! Diese Freundlichkeit. Er war erschüttert über diesen Götzenkult. Es hat ihn, ich denke, er hätte da wirklich auf die Pauke hauen können, aber er macht ihnen ein Kompliment. Sie sind religiöse Menschen. Er anerkennt ihr religiöses Interesse. Und dann fährt er fort: Als ich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Es ist so unglaublich. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich mir das vor Augen halte, was Paulus hier tut. Und dann erklärt er ihnen das Evangelium und er benutzt ihre Philosophen, Aussagen von ihren Philosophen, um ihnen das Evangelium nahezubringen. Der Erfolg dieser Predigt war nicht riesig, aber sie war freundlich und sie war mit Salz gewürzt. Er hat den Athenern eine angemessene Antwort gegeben. Oder als in Ephesus die Stimmung der Bevölkerung gegen die Christen aufgebauscht wurde, versammelten sich die Epheser und schrien im Theater von Ephesus 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis von Ephesus. 2 Stunden lang. Und dann wollten sie eine Lynchjustiz vollziehen an den Christen, die sie in das Theater geschleift hatten. Und der Stadtpräfekt, der ein Verehrer der Artemis war, dieser bekannten Göttin, wo man sagt, dass ihr Bild vom Himmel gefallen sei, weiß ich was, kann diese fanatisierte Menge zur Ruhe bringen. Und dann sagt er ihnen, was ich unglaublich interessant finde: Die Männer, die ihr hierher geschleppt habt, also diese Christen, haben weder den Tempel entweiht, noch unsere Göttin verhöhnt. Also die Christen, die da leben, die haben weder den Tempel entweiht, noch die Göttin verhöhnt. Es gibt keinen Grund, den Christen etwas zu machen. Und das zeigt uns auch etwas über die Verkündigung, wie Menschen für Jesus gewonnen werden, eben nicht in dem, dass man die Menschen in den religiösen Gefühlen verletzt, sondern in dem, dass man ihnen das Evangelium erklärt und sie dann zu Einsichten kommen und Gott das überlässt, was er dann tut. Aber nicht in dem, dass sie über die anderen schimpfen, über andere Religionen, über andere Götter. Er kann sagen, hier gibt das Zeugnis ab, die haben weder den Tempel entweiht, noch unseren Gott, noch unsere Göttin verhöhnt. Ja, sie waren freundlich in Ephesus, die Christen, offensichtlich. Und ihre Worte waren mit Salz gewürzt, denn ihr Einfluss war gewaltig. Deshalb ist der Aufstand entstanden. Demetrius, dieser Drahtzieher dieses Aufstandes, hat seinen Kollegen gesagt, um sie da zu fanatisieren: Ihr habt sicher schon miterlebt oder durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur hier in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien Scharen von Leuten den Kopf verdreht. Scharen von Menschen sind Christen geworden. Das haben die wahrgenommen. Deshalb sind dieses Tempelgeschäft nicht mehr so gut gelaufen. Aber sie sind nicht Christen geworden, weil die Christen den Tempel entweiht und über die Göttin Artemis geschumpfen haben, sondern in dem, dass sie das Evangelium verkündigen. Es gibt für die Verkündigung des Evangeliums und für die Evangelisation keine einzig richtige Methode. Wir müssen lernen, hinzuhören und zu verstehen, was die Menschen beschäftigt, welche Fragen sie beantwortet haben möchten. Und wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, dann müssen wir überlegen, welche Fragen sie interessieren. Es nützt nichts, wenn wir die besten, größten Evangelisationen machen mit Themen, die für Christen interessant sind. Das ist toll für die Christen. Aber wir werden kaum Menschen dazu bringen, dass sie aufstehen, sich auf den Weg machen, um zu kommen, weil die Fragen sie nicht interessieren. Es ist die größte Herausforderung gewesen, immer, bei allen Sonntagsdates ist immer die größte Herausforderung gewesen: Welches Thema nehmen wir, das Menschen bewegt, die noch Jesus noch nicht kennen? Wie können wir sie abholen, um an ihren Gedankengebäuden zu rütteln? Evangelisation und Mission muss immer in Bewegung bleiben. Was früher funktioniert hat, muss heute und morgen nicht mehr funktionieren. Ein Freund von mir, der schon seit Jahren in Russland, in den russischen Gebieten arbeitet, hat mir erzählt, dass sie früher, als sich Russland öffnete, hatten sie Stadien gefüllt. Scharen von Menschen sind gekommen mit relativ wenig Aufwand. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und er hat gesagt, guck, wir können das heute nicht mehr machen. Die Leute kommen nicht mehr. Wenn wir die Stadien füllen wollten, müssten wir unverhältnismäßig viel Geld verwenden. Und das können wir nicht mehr machen. Was wir jetzt tun ist, wir gewinnen Gemeinden vor Ort, weil da gibt es viele Kinder, für die niemand schaut. Wir gewinnen Gemeinden vor Ort und sagen 2, 3 Gemeinden zusammen. Macht doch ein kleines Kinderheim, eröffnet ein kleines Kinderheim, das ihr betreut. Und das machen sie. Und die Menschen, die dort leben, sehen, dass die Christen sich bemühen, diesen Kindern, die verwahrlost sind, für die niemand schaut, ein Heim zu schaffen. Das fasziniert sie und sie beginnen sich für das Evangelium zu öffnen. Es kommen Menschen zum Glauben. Wenn die Mission gesagt hat, es war einmal, hat es geklappt, jetzt machen wir das die nächsten 100 Jahre, füllen wir Stadien, egal was es kostet, dann wäre sie vermutlich jetzt schon bankrott. Aber sie haben verstanden, dass Mission, Evangelisation immer in Bewegung ist, sich immer ändert. Und wer weiß, was sie in 20 Jahren machen wird, diese Mission. Vielleicht füllen sie in 20 Jahren wieder Stadien oder vielleicht machen sie etwas ganz anderes, ganz andere Idee, wie sie Menschen erreichen können. Was die Mission prägt, ist, dass sie, egal wie das Umfeld ist, sie sind am Auftrag der Mission dran geblieben, dass Menschen zu Jesus finden. Sie mussten einfach andere Wege gehen. Die Verbreitung des Evangeliums geschieht auf vielfältige Weise. Es gibt verschiedene gute Methoden und niemand kann von sich behaupten, er hätte die einzig wahre Methode. Es soll endlich mal vorbei sein, dass wir darüber streiten, ob man das oder das oder das besser ist. Wir müssen lernen und begreifen, dass es ganz verschiedene Wege gibt. Der eine spricht auf das, der andere auf das andere. Und vor allem in unserer Gesellschaft, die so multikulturell geworden ist, gibt es nicht nur einfach einen Weg. Und das früher mal geschah in der Erweckungsbewegung, ist ja ganz schön. Aber die Erweckungsbewegung hat ein ganz anderes Umfeld als wir. Und so weiter. Paulus weiß, dass von seiner eigenen Erfahrung her, deshalb sagt er den Kolossen nicht, wie sie das genau machen sollen. Er sagt ihnen, mit welcher Haltung und Einstellung sie das tun sollen. Eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Hast du eine Idee, mit wem du nächste Woche vielleicht, oder auch übernächste, so ein Gespräch, ein freundliches, führen kannst, mit etwas Salz gewürzt? Vielleicht kannst du dafür beten, einen Namen aufschreiben und Gott bitten, dass er dir die Möglichkeit gibt, so ein salziges Gespräch einmal wieder zu führen. Und eins kann ich dir sagen: Wenn du das tust, dann wird dich Jesus unterstützen. Denn Jesus verspricht uns seine Gegenwart, und das denke ich, das wird oft vergessen, im Besonderen im Zusammenhang mit unserem missionarischen Wirken, nämlich im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl, sagt er: Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis an das Ende der Welt. Zusammenhang mit der Mission. Deshalb kannst du wissen, wenn du mit Menschen über das Evangelium sprichst, dann kannst du sicher sein, dass Jesus dir dann besonders nahe ist. Weil das ist der Herzschlag Gottes. Zum Schluss dieser Predigtreihe möchte ich euch noch lesen, was Petrus schreibt. Ehrt Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Tun wir es? Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das uns so hilfreich ist, gerade in wichtigen Fragen, auch wie wir unterwegs sein können und mit beteiligt sein an der Verbreitung des Evangeliums. Und du siehst, dass wir auch schon oft entmutigt worden sind, weil wir merken, dass viele Menschen sich scheinbar nicht dafür interessieren. Sie finden das komisch oder lächerlich oder für sie nicht relevant. Und das macht uns oft müde. Und ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, dass wir nicht aufhören, deine Zeugen zu sein. Dass wir bereit sind, freundlich und mit Salz gewürzt, auch in Begegnungen Gespräche zu führen. Dass wir auch als Gemeinde sehen und verstehen, wie wir auch unsere Aufgabe noch besser erfüllen können, das Evangelium zu verbreiten, sei es hier in Zürich oder auch weltweit, das zu unterstützen. Ja, wir danken dir, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Wir danken dir, dass du gerecht und heilig bist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und wir so ewiges Leben bekommen haben. Das wünschen wir noch vielen, vielen Menschen, dass sie das verstehen und dass sie erfahren, dass die Botschaft vom Kreuz nicht ein Unsinn ist, sondern die Kraft Gottes in sich trägt.